Der erste Samstag im Dezember. Herzlich willkommen zum Tag auf Radio Stadtfilter. Sie hören jetzt dann gerade den Stadttag vom 22. November. Karin Landolt hat mit dem Philipp Ecker, CEO von der AXA Winterthur, geredet. Radio Stadtfilter wünscht viel Vergnügen.
Herzlich willkommen, liebe Gäste. Freut mich, dass Sie da sind. Ich möchte auch ganz herzlich willkommen heißen, den Philipp Ecker.
Merci für die Einladung.
Er ist CEO von der AXA Winterthur, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Er ist eidgenössisch diplomierter Versicherungsfachmann und hat Karriere in diversen Versicherungen durchlaufen, unter anderem auch in der Basler Versicherung. Und ist dann 2003 zu der Winterthur Versicherung gelangt, und zwar als Mitglied von der Geschäftsleitung. Und hat dann die Übernahme vom französischen AXA Versicherungsgigant AXA im 2006, 2007 hat er begleitet. Einige Turbulenzen wahrscheinlich seither auch überstanden in dem grossen Konzern, innerhalb von dem grossen Konzern. Man weiss aber auch, er hat innerhalb von diesen Turbulenzen die Versicherungsgesellschaft konsolidiert, die ruhige Bahnen gebracht. Seither ist AXA Winterthur auf Kurs. Mindestens das, was man so öffentlich wahrnimmt. Die AXA Winterthur ist so ein bisschen das Liebkind, glaube ich, von der AXA-Gruppe, wo ja ein Weltkonzern ist mit Sitz in Paris. Weil die AXA Winterthur macht ja auch satte Gewinne. Ich weiss nicht, ob das vor allem auch darum ist, weil die AXA Winterthur ja offensichtlich auch zu hohe Risikoprämien einsackt bei den Pensionskassen, so wie man heute in der Zeitung gelesen hat. Über das können wir ja dann kurz noch reden. Zurzeit wird sowieso heftig geredet über die Altersvorsorge, BVG, aber auch die AHV. Und gestern hat der Bundesrat Alain Berset vorgeschlagen, die beiden Reformen so quasi in einem Gesamtpaket anzuschauen. Und das ist etwas, was ja die Versicherungen auch sehr interessiert, insbesondere wenn es um Pensionskassen geht. Man streitet sich, sind die Renten noch finanzierbar? Was ist das für eine Strategie, die der Bundesrat gestern präsentiert hat? Das nimmt mich Wunder. Philipp Ecker, was haben Sie gedacht gestern, wo Alain Berset präsentiert hat, wie er zukünftige Rentenversorgung sieht? Einerseits Rentenalter der Frauen aufsetzen, 65 Jahre, flexibles Rentenalter, Erhöhung der Mehrwertsteuer und Reduktion des Umwandlungssatz. Dann geht es ja vor allem auch um die zweite Säule. Herr Ecker, wie ist das bei Ihnen angekommen?
Also für mich ist es eher überraschend, dass ausgerechnet Herr Berset die Vorschläge macht, weil das sind ungefähr die Storys, die wir seit Jahren erzählen und jeweils in der Politik, abgesehen von auch im Volk im 2010, nicht so gut angekommen sind. Darum ist es für mich eigentlich eher überraschend gewesen, aber überraschend positiv. Mhm. Also ich habe gefunden, das ist die richtige Richtung. Es ist ein bisschen früh und es ist nicht im Detail ausgearbeitet. Das macht kaum sagen, ob es dann auch gut kommt. Und man weiß ja nicht, was es denn kostet, das Ganze, sondern es ist einfach mal plakativ ein paar Eckwerte gesagt. Was mich ein bisschen gestört hat, ist die Jahrzahl. 2018 ist ja auch genannt worden. Ich bin der Meinung, man müsste die Sozialwerke ein bisschen schneller Vordermann bringen und nicht bis 2018 warten. Aber grundsätzlich, die Stossrichtung ist sicher die richtige. Es sind die Sachen, die schon lange umstritten sind und er hat die richtigen Sachen genannt.
Mhm. Jetzt streitet man aber schon lange auch um die Reduktion des Umwandlungssatzes. Ich bin keine Expertin, komme in so Fragen auch nicht wirklich besonders gut raus. Wir müssen jetzt da auch nicht in Detail gehen, nicht in Zahlen uns verheddern. Aber man weiss ja, die Linken und die Gewerkschaften sind da strikt dagegen. Sie sind überzeugt, dass sich die Altersvorsorge weiterhin finanzieren lässt. Jetzt ist noch ausgekommen, beziehungsweise die FINMA hat ja jetzt einen Bericht vorgelegt, wo es heisst, dass die Versicherer, unter anderem die AXA Winterthur und Swiss Life, enorm viel Profit gemacht haben aufgrund der Einzahlungen der Angestellten, also der Lohnprozent, die da in die BVG eingezahlt werden, wo der Versicherer etwa einen Gewinn von 1 Milliarde im Jahr beschert. Was sagen Sie denn da dazu?
Also zuerst vielleicht eine Bemerkung zu, die Linken sind dagegen. Das ist nicht ganz wahr. Es hat heute die ersten Radiointerview von Gewerkschaftern und Linken gegeben, die gesagt haben, es ist okay, man muss irgendwann über den Umwandlungssatz reden. Auch das habe ich noch nie gehört. Also durch das, dass Herr Berset das gesagt hat, hat sich dort ein bisschen Wende gegeben, die sehr positiv ist. Man kann nachher, und das will ich auch nicht, das ist dann 6 oder 6,2 oder 5,8 oder was auch immer, aber immerhin hat es eine Öffnung gegeben durch die Sitzung von gestern oder durch die Pressekonferenz, wo zuerst mal irgendwie das Feedback kommt, ja, darüber kann man reden.
Aber eben, wenn es um den Gewinn geht von diesen Risikoprämien, dass die Linke dann gar nicht mehr einverstanden.
Ich komme auf das auch gerade zurück. Also in Wirklichkeit hat die Risikoprämie nicht viel mit dem Thema zu tun. Die Risikoprämie ist ja Invalidität hauptsächlich und hat nichts zu tun mit dem Altersansparen und der Altersrente.
Aber das es geht darum, dass die Risikoprämie sollte den Versicherten zugutekommen in Form von Rente.
Und dort hat es ja heute einen super Tagesanzeiger, ist, glaube ich, war, Artikel darüber, wo das Geld alles hin ist. Und dann ist plötzlich das Geld dann doch noch zu den Versicherten geflossen.
Ein Teil, ein kleiner Teil.
Ich würde mal sagen, ein grösserer Teil, also gar nicht so wenig.
400 Millionen im 2011 von insgesamt 1,4 Milliarden.
Angefangen hat die Story mit 2,8 Milliarden in dem Artikel und dann ist es plötzlich nur noch 1,4 gewesen und dann sind noch 400 geflossen. Und dann ist etwas ganz Interessantes gestanden, nämlich ungefähr 350 Millionen von denen sind zu den Versicherern geflossen in die Reserve. Und dort tut der gewiegte Leser, der nichts versteht, Entschuldigung, die Aussage sagt, zu den Versicherern geflossen in die Reserve, also eigentlich meinen Lohn. In Wirklichkeit, zu den Versicherten in die Reserve wird auch der Versicherte wieder gutgeschrieben nachher. Und das hat man dann, und das finde ich nicht so fair an den Artikel, tunlichst nicht gesagt.
Sondern ja, das ist aber schon beschrieben worden.
Nein. Es ist schön gestanden, zu der Versicherung in die Reserve. Ich lese den Artikel, das ist ein ziemlich gutes Gedächtnis. Und leider ist das dort sehr tendenziös. Und es geht immerhin um von diesen verbleibenden paar hundert Millionen, geht es um 350 Millionen, die im Artikel praktisch in meinen Taschen verschwunden sind, beziehungsweise von allen Versicherern, muss man auch noch sagen.
Also Sie finden sie in Ordnung?
In der Reserve und nicht in der Versichererreserve, das ist nicht das Gleiche.
Okay, aber Sie finden es in Ordnung, dass Versicherer einen relativ satten Gewinn daraus ziehen, aus den Lohnprozentzahlungen von der Arbeitnehmenden?
Nein, nicht aus den Lohnprozent, sondern aus dem Risikoversicherungsteil, die gezahlt werden. Das sind Prämien, die vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer gezahlt werden.
Ist aber auch ein Teil der Pensionskasse, oder?
Ja, Moment. Das ist der Risikoteil, der ja nachher auch wieder ausgeschüttet wird. Es ist ja nicht so, dass das, wenn man jetzt die Zeitreihe ein bisschen länger anschaut, ich bin jetzt 30 Jahre dabei, wenn man es ein bisschen länger anschaut, hat es Jahre gegeben, wo die Versicherungsgesellschaften Verlust gemacht haben auf dem Risikoteil, und zwar massiv. Ich möchte 2001, 2002, 2003 daran erinnern, das ist nicht so lange her. Massive Verlust, dreistellige Millionenbeträge Verlust, schon nur für uns einzig. Und dort dreht es der Aktionär bzw. aus den Reserven. Und jetzt macht man einen kleineren Gewinn, weil man dürfte vielleicht die Risikoversicherung, Invalidität nicht anschauen in einer Monats-, Quartals- und Jahresbetrachtung. Das nützt nichts, weil das ist ein langfristiges Geschäft dort. Und wir wollen ja dann auch die Risiken zahlen, wenn sie eintreten. Aber wir sind ja froh, wenn sie nicht ständig eintreten. Aber es ist nicht so, dass es einfach als Gewinn an den Aktionär geht.
Aber das sind höhere Prämien. Das hat die FINMA bestätigt.
Was auch immer die FINMA bestätigt hat, ich bin nicht der gleichen Meinung.
Okay, lassen wir das mal. Man weiss es, dass die Winterthur eine gute Investition war für die AXA-Gruppe. Ich glaube, AXA Winterthur ist ein gewinnträchtiges Teil von dem ganzen Weltkonzern. Ist die AXA Übernahme aber auch für die Winterthur-Versicherung eine gute gewesen? Wir erinnern uns alle, damals bei der Übernahme hat es ein kleines Erdbeben gegeben in Winterthur. Man hat Angst gehabt, wie die Winterthur verschwindet, auch der Standort Winterthur verschwindet. Das ist, wie wir heute wissen, nicht der Fall. Aber Herr Ricker, Sie haben das von Anfang an begleitet, die ganze Übernahme. Was ziehen Sie für eine Bilanz nach 5 bis 6 Jahren jetzt?
Es sind sechs Jahre jetzt. Also es ist im Sommer 2006 hat man sich entschieden und am 22. Dezember 2006 war das Closing gewesen. Und wenn ich heute zurückschaue, muss ich sagen, es ist positiv. Es gibt nichts, wo schlechter geworden wäre, als dass es nicht im vorherigen Eigentümer war.
Aber auch nicht besser?
No, es hat Sachen, die besser waren, aber es hat nichts, was schlechter wurde. Und das ist schon mal wichtig, oder? Wenn man einen Eigentümerwechsel hat, dass es einem mindestens so gut geht wie vorher, wenn
das
nicht besser.
Das ist ja bei der CS-Fusion ganz etwas anderes gewesen, mit dieser Allfinanzstrategie.
Rückwirkend in meinen Augen ein Desaster gewesen, weil es einfach nicht zusammengepasst hat. Da hat man versucht, krampfhaft etwas zusammenzubringen, das nicht zusammenpasst. Und die AXA passt, oder wir passen zur AXA, man darf nicht sagen, die AXA passt zu uns, das Verhältnis ist nicht ganz so das Richtige, aber es passt definitiv. Die denken in Versicherungsdimensionen, in Langfristdimensionen und haben auch innerhalb von 25 Jahren ein Weltunternehmen gebaut auf dieser Basis. Ich glaube, das sind Leute, die fachlich hervorragende Inputs liefern können, wo wir viel lernen können, sie von uns auch, aber wir auch von ihnen. Also von mir aus gesehen ist das ein Riesenerfolg, dass das so gegangen ist. Es hätte vielleicht auch anders gehen können, aber es ist wunderbar, dass das so passiert ist. Und ich bin vom ersten Tag an überzeugt, dass das gut kommt.
Aha.
Ich habe während des Gesprächs, schon im 2006, wenn man die Gespräche geführt hat, vor dem Closing, hat man schon gemerkt, das sind gute Partner, mit denen kommt man weiter. Ihre Bemerkung, die Sie gemacht haben, ist ein gutes Investment gewesen, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung.
Also von Sie der AXA-Gruppe?
Ja, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Ich kann mich an einen Preis erinnern. Das war ein stolzer Preis gewesen. Also heute würde kein Mensch mehr so einen Preis zahlen für die Versicherungsgesellschaft.
Aber immerhin, ein negatives Resultat ist es wahrscheinlich auch für die AXA-Gruppe nicht, wenn man sieht, dass die AXA Winterthur, glaube ich, letztes Jahr ein Prämienvolumen von über 11 Milliarden quasi erwirtschaftet hat. Man liest oder man hört auch, dass die AXA-Gruppe sehr zufrieden ist eigentlich mit AXA Winterthur.
Das ist ja so. Nein, also die AXA-Gruppe ist mit dem Schweizer Teil von der Winterthur, was sie übernommen hat, extrem zufrieden. Mhm. Wir bekommen Komplimente und das schönste Kompliment ist, wir bekommen kein finanzielles Kompliment, sondern wir bekommen über das Know-how Kompliment. Der Henri tut praktisch an jedem Auftritt immer sagen...
Henri de Gastris, das ist Ihr Chef sozusagen?
Mein Chef sagt immer, wir haben es geschafft, nicht nur eine Firma mit Prämienvolumen und einem Gewinn, mit einer soliden Wirtschaftsbasis, sondern wir haben auch Talent und Managementtalent eingekauft, mhm, was gerade so wichtig ist in einem Grosskonzern. Und wir tun ja auch die ein oder andere exportieren. Wir haben ja ein paar CFOs und andere weltweit können streuen und das ist doch immerhin sehr schön. Das ist das grösste Kompliment. Das heisst, die Schweizer machen in diesem Metier einen guten Job und, mhm, das wird von einem Weltkonzern anerkannt und wir können die Leute exportieren. Das ist für die Leute eine Chance, ist für die AXA eine Chance.
Mhm. Also Ihnen ist immer noch pudelwohl als CEO von der AXA Winterthur?
Ja, sonst wäre ich nicht mehr da. Also entweder hätte man mich rausgestellt oder ich wäre freiwillig gegangen, eines von beiden. Ich fühle mich immer noch wohl. Ich habe einen tollen Verwaltungsrat, eine tolle Konzernleitung in Paris und ich habe extrem viele liebe Kolleginnen und Kollegen, die mit mir zusammen arbeiten und für den Erfolg zuständig sind, weil ich ein Kleinzeug mache ja nichts.
Und man hört, dass Sie haben einen guten Ruf, sowohl glaube ich, in der oberen Etage wie auch bei den Mitarbeitenden. Es gibt glaube ich, nicht wirklich etwas umzumäkeln an Ihnen.
Schön, dass ich das auch mal höre.
Ja, ich bin die Überbringerin von der frohen Botschaft. Kommen wir zum Führungsstil. Wir kennen die Zeiten von Peter Spalti noch. Die haben Sie vielleicht nicht selber mitbekommen, aber sicher sehr viele Legenden über ihn gehört. Er hat Winterthur Versicherung sehr lange geprägt. Er hat wahrscheinlich eher so einen militärischen Führungsstil gepflegt, hat dann auch so eine cholerischere Seite gehabt. Wir haben dann die das Intermezzo von den Herren Wellauer und Mühlemann mitbekommen. Das hat sich erwiesen als nicht wirklich, ja, sind nicht wirklich verantwortungsbewusste Patrons gewesen, kann man wahrscheinlich jetzt anständigerweise noch sagen. Wie ist Ihr Führungsstil? Wie führen Sie die Leute?
Das ist immer schwierig, wenn man die Frage selber beantworten muss, die die Geführten besser beantworten können, als man selber kann.
Ja, wie würden Sie es selber
einschätzen? Ich würde sagen, es ist ziemlich demokratisch, partizipativ, was ich mache. Ich mache immer Umfragen, wer hat welche Meinung. Tue nur dann relativ klar entscheiden, wenn man einen raschen Entscheid muss haben, wo keine Einigkeit herrscht. Das ist mein Job dann. Aber sonst immer im Sinn von ausdiskutieren.
Das heisst, ellenlange Sitzungen?
Nein, das heisst genau vierstündige Geschäftsleitungssitzungen, weil um 12 Uhr stehe ich auf und gehe. Ich überziehe praktisch nie. Ich bin dort sehr diszipliniert und ich führe die Sitzung auch so, dass sie in 4 Stunden fertig ist, alle 2 Wochen. Und das scheint mir schon extrem lang.
Mhm. Und ich habe auch gehört, dass Sie am Wochenende nicht ins Büro gehen. Erwarten Sie das auch nicht von Ihren Mitarbeitenden?
Nein, von niemandem, weil ehrlich gesagt in einem Büro, wo Winter am Wochenende aus ökologischen Gründen nicht so geheizt ist, gehen sitzen und im Sommer zu heiß haben, einfach nur so für sowieso nicht jemanden anzutreffen, wo man Sitzungen möchte, das macht keinen Sinn. Mhm. Heisst aber nicht, dass ich nicht daheim lese.
Mhm. Wie halten Sie es mit Mitarbeitern, die Ihre Kinder in den Krippen abholen zum Beispiel?
Das ist der Vorteil von unserer Vertrauensarbeitszeit, die jetzt blöderweise wieder unter Beschuss ist mit dem Arbeitsrecht. Weil man ja wieder zurück ins Mittelalter will, leider.
Ja, wer will das?
Offensichtlich hat man jetzt herausgefunden, dass wir ja nicht rechtens handeln. Das ist in der Tat so.
Also weil Sie Vertrauen haben, die Mitarbeitenden?
Wir haben Vertrauensarbeitszeit. Und das heisst, die Leute nicht Zeit absitzen, sondern arbeiten dann, wenn Arbeit ist. Und die Chefs sollen gefälligst die Arbeit bewerten und nicht die Zeit, wo man dort sitzt. Wir sind ja nicht das Beamtentum. Leider ist das nicht ganz vereinbar mit dem Arbeitsrecht. Ich glaube, das ist Artikel 46 und die Verordnung dazu ist, glaube ich, 73, die ein bisschen Schwierigkeiten macht.
Also es kann halt auch heissen, dass es mal 12-Stunden-Tage gibt?
Das kann es durchaus heissen. Man kann aber am Nachmittag um 3 gehen, wenn man nämlich mit dem Kind zum Arzt muss oder sonst irgendetwas will oder will Velo fahren oder Tennis spielen oder so. Das interessiert uns eigentlich nicht, wenn die Arbeit gemacht ist. Es ist wirklich Vertrauensarbeitszeit. Man muss damit auch noch umgehen können. Aber das ist über 10 Jahre schon so. Und jetzt kommt die Forderung, man sollte eigentlich wieder Zeit erfassen.
Aha.
Und das wäre für mich wirklich zurück ins Mittelalter. Ich kämpfe im Moment auch dagegen, weil das ist also wir alle kämpfen dagegen, weil das ist unmöglich, weil es ist sinnlos in einem Dienstleistungsbetrieb.
Also einerseits erwartet man Vereinbarkeit von Familien und Beruf und andererseits ist man dann wieder geknebelt durch solche Gesetzgebungen.
Ja, man würde ja dann wieder irgendwie 8 bis 5 oder 6 arbeiten, sinnloserweise, und das kann es jetzt wirklich nicht sein.
Ist denn das jetzt von den Gewerkschaften vorantrieben oder wer ist denn da der Böhlimann?
Ja, das Gesetz existiert so, am Böhlimann ist da niemand. Da muss man fairerweise sagen, das Gesetz schreibt das vor, dass man Zeiterfassung macht. Und wenn eine Gewerkschaft findet, das ist zum Schutz der Mitarbeitenden so, dass das sinnvoll ist, dann kann man nicht mal sagen, sie sind ein Böhlimann oder haben Unrecht. Das ist gesetzlich genau so im Moment.
Das ist dann einfach ein Prinzip. Bleiben wir noch rasch bei Ihnen.
Wo aber wirklich der Familie nicht hilft.
Ja.
Weil es ist viel gäbiger, wenn die Leute kommen und gehen, wenn sie wollen. Weil dann kann man morgen mit Kindern in die Krippe bringen, am Abend abholen, man kann sich die Arbeit aufteilen und so weiter. Das ist unser sehr starkes Anliegen.
Alles klar. Das scheint plausibel. Jetzt hört man bei Ihnen ein bisschen einen Walliser Einschlag, aber nur noch ganz ein bisschen. Sie kommen nämlich ursprünglich aus dem Wallis. Und Wallis ist ja nicht berühmt so für Autoritätsgläubigkeit. Oder? Die Walliser haben so einen eigenen Grind, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist falsch.
Ist falsch.
Da muss ich widersprechen.
Okay,
wir sind liberal.
Liberal. Okay.
Das ist nicht das Gleiche. Ein eigener Grind und liberal ist nicht das Gleiche.
Gut, dann habe ich mich da total vertan.
Aber wir sind total gegen jegliche Obrigkeit und wenn wir könnten, würden wir jetzt noch die Republik ausrufen und uns von Bern trennen.
Gut, dann sind wir wieder beim Thema.
Also einfach, damit das auch klar ist.
Nicht obrigkeitsgläubig. Und andererseits haben Sie es mit einem grossen Konzern zu tun, wo wahrscheinlich sehr klare Hierarchiestrukturen hat. Kommt dazu, die AXA ist in Frankreich stationiert, ein zentralistischer Staat. Jetzt, wie finden Sie es? Also, das ist eine Frage, die jemand gerne wissen will von Ihnen. Wie finden Sie sich zurecht als jemand, der nicht obrigkeitsgläubig ist und trotzdem sich in diesen starren Hierarchien zurecht, also kann sich bewegen und offenbar mit grossem Erfolg? Sie sind immer noch da.
Ja, meine grösste Befürchtung im 2006 war, dass ich jetzt in eine Monarchie komme. Und der König wird regieren und sagen, was läuft, und alle anderen haben es kuschen. Und zu meiner grossen Überraschung ist das nicht so, weil die Firma irgendwann gemerkt hat, also vielleicht ist es mal früher so gewesen, das kann ich beurteilen, aber irgendwann hat die Firma gemerkt, wenn man in 60 Ländern vertreten ist, geht die Monarchie nicht so gut. Weil dem muss man gewisse Freiheit geben, den einzelnen Ländern. Weil ein Chef, der König ist, kann nicht in diesen 60 Ländern Ordnung machen.
Ja, und es sind immerhin etwa 163'000 Mitarbeiter,
genau, insgesamt. Genau, das wird mit der Monarchie ziemlich schwierig, oder? Also die allein sie selber zu führen. Und das ist effektiv so, dass die AXA-Gruppe weniger zentralistisch denkt als ich selber. Und ich inzwischen verbönt bin in der Konzernleitung, weil ich ab und zu sage, das und das sollte man jetzt weltweit regeln.
Also Sie sind der Monarch?
Ja, eben nicht. Eben nicht. Ich bin nur der Vasall vom Monarch. Aber ich sage dem Monarch, was wir machen müssen. Der Monarch sagt mir dann, das macht keinen Sinn. Das ist die Verantwortung der Länder. Lass doch die jetzt machen. Dann sage ich, nein, aber die und die Sachen wären besser, wenn sie einheitlich wären. Das ist nicht gewünscht.
Okay.
Ein Beispiel wäre im Übrigen der Brand. Wir heissen AXA Winterthur und Amerika heisst AXA Equitable.
Aha.
Ich würde das, wenn ich der Monarch wäre, nie zulassen.
Okay.
Aber ich bin nicht der Monarch.
Aber Sie heißen ja nicht mehr lange AXA Winterthur, oder?
Ja, das kann noch lange gehen. Es ist jetzt schon 6 Jahre so. Und ja, es macht
alle warten auf den Zeitpunkt, wo Sie verlauten lassen.
Es macht keinen Menschen Anstrengung.
Aha. Also wenn Sie in den Superblock ziehen, müssen Sie sowieso irgendwie die ganzen Briefschaften ändern und so weiter. Wäre das nicht eine Gelegenheit?
Juristisch ist das alles kein Problem. Juristisch heisst man schon lange AXA. Mhm. Es ist ja nur der Brand, der AXA Winterthur heisst. Aha. Also rechtlich heissen wir seit 2007 schon AXA.
Und dann macht niemand Druck, dass...
Nein, das, also die Geschichte muss ich schon erzählen, weil die ist ärgerlich.
Gerne, ja.
Weil im 2006 habe ich dem Ari gesagt, Ari, ich möchte dann im 2007 ein grösseres Event machen, mit 2-3 Produkten lancieren und so weiter. Wir heissen dann AXA. Und dann sagt er, ja, musst vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Dann sage ich, wir heissen AXA am 1. Januar 2007, alles andere macht keinen Sinn. Ich bin ein Verfechter von Monobrand, wo man weltweit gewisse Sachen kann, als synergetisch brauchen im Marketing und so weiter. Und er hat gesagt, schau, die Firma, die du hier vertrittst, hat damals 134 Jahre gehabt. Das kann man nicht einfach so vernichten. Der Brand ist viel wert. Der Bekanntheitsgrad des Brand ist 85%. Wir machen zuerst 2-3 Jahre einen Doppelbrand. Das habe ich extrem widerwillig gemacht. Ich bin ein kostenbewusster Mensch und wenn man das zuerst macht, muss man sie nachher ändern. Zuerst alle Leuchtreklame aufs Dach und dann wieder ab und dann eine andere auf. Und dann habe ich mir gesagt, das kostet 2x30 Millionen etwa Grössordnung. Das kann es nicht sein, das gebe ich nicht aus, das kann es nicht sein. Befehl, der Name bleibt, wir werden das nicht zerstören. Und so irgendwann 2008 bin ich mal auf Paris gegangen und habe gesagt, du Ari, jetzt glaube ich, sogar die Journalisten fangen jetzt an, in der Zeitung das Winterthur weglassen, weil es viel Druckerschwärze braucht oder ich weiss dir gerne was. Jetzt könnte man es dann nicht ändern. Er hat gesagt, jetzt hör doch auf, das stürmen, es kommt ja gut, es läuft ja gut, was ist das Problem? Also Paris macht blöderweise, also das, was man von Franzosen würde erwarten, eben töten, kein Druck. Mhm. Die AXA Quittable ist viel älter als mir bei der AXA dabei und heisst noch heute so.
Also der Herr Degastris ist sehr, wie soll man sagen, also wenn jemand müsste Lokalpatriot sein, dann sie, oder?
Nicht der Herr Degastris. Nein, wir haben das Verhältnis ist komplett falsch.
Eben?
Ja. Also ich unterstütze wirklich den Zentralismus und die Einheitlichkeit von der AXA und er ist für Föderalismus.
Okay.
Er wäre viel der bessere Schweizer als
ich. Ja, das scheint der Fall zu sein. Ja.
Aber eben, ich komme aus dem Wallis und das ist ein bisschen weniger föderalistisch.
Das scheint wirklich so zu sein. Haben wir wieder ein Stück Schweizer Verständnis haben wir da wieder aufgefasst. Wir haben vorher eben wir haben jetzt eine Antwort bekommen auf eine Frage von jemandem und jemand anderes oder viele andere Leute fragen sich manchmal. Die Winterthur, die AXA Winterthur ist für die AXA, eben, ich behaupte jetzt mal so ein bisschen eine Milchkuh, weil sie nämlich gute Resultate liefert. Gut auf Kurs. Es scheint überhaupt nicht der Fall zu sein, dass es jetzt irgendwann nächstens den Bach abgeht. Und trotzdem ist man offenbar innerhalb der Firma immer wieder mit Spardruck konfrontiert. Immer heisst es Sparen, Leistungsdruck, aufsparen. Warum? Können Sie uns das erklären? Warum ist das so, Philipp Becker?
Ziemlich ein einfacher Grund. Ich bin felsenfest überzeugt, dass eine Firma sich ständig verbessern kann und ständig neu erfinden kann. Wenn eine Firma das nicht mehr macht, dann stirbt sie. Und zwar hat es verschiedene Sachen. Wenn gar kein Wachstum mehr kommt, stirbt jede Firma. Und wenn eine Firma nicht die Prozesse ständig erneuert, der Umwelt anpasst, die digitale Welt anpasst und so, wenn man das nicht macht, dann wird man irgendwann mal überholt.
Also Sie müssen investieren auf Kosten der Mitarbeiter?
Wir sind massiv die Nummer 1 in der Schweiz. Mhm. Und zwar über Jahrzehnte. Und ich möchte das eigentlich auch bleiben und möchte meiner Nachwelt das auch hinterlassen. Weil die vor mir das gemacht haben, die vorigen 140 Jahre, haben es offensichtlich richtig gemacht. Dann möchte ich es nicht falsch machen. Und das bedeutet, dass man die Firma immer muss verbessern und qualitativ verbessern. Prozess verbessern heisst auch Kosten einsparen, kostengünstiger sein. Weil ganz am Ende zahlt der Kunde. Das sind Sie, das sind alle, das bin ich, zahlen Prämien. Und in dieser Prämie sind auch Kosten drin. Und kein Kunde möchte möglichst eine hohe Kostenprämie zahlen. Das haben Sie vorher beim BVG wunderschön dargestellt. Oder? Also möchte man möglichst wenig zahlen.
Ja, aber Sie heuschen ja zu viel, trotzdem.
Dann ist es auch besser, wenn man die Kosten drückt. Und jetzt kommt die Frage, und zwar von Mitarbeitenden, von Analysten, von allen Leuten kommt die Frage, wann ist fertig? Mhm. Nie, ist die Antwort.
Aber das tönt
die Firma
so,
wird sich immer wieder erfinden.
Okay, gegen das hat niemand etwas, aber es tönt jetzt so, wie wenn es auf Kosten der Mitarbeitenden geht. Man muss immer mehr sparen, damit man wieder kann
investieren kann. Also es geht auf Kosten der Mitarbeitenden, es geht auf Kosten der Sachkosten. Wir haben verschiedene Kostenkategorien, das ist so. Wir haben heute 7'000 Mitarbeiter in der Schweiz, 168'000 weltweit. Wir haben allerdings im 2006 etwa ähnlich viele Mitarbeiter gehabt, nur jetzt bedeutet mehr Volumen. Also wir schreiben mehr Geschäfte mit etwa gleich vielen Mitarbeitern. Aber ganz am Ende ist es so, wenn man automatisiert, braucht es weniger Mitarbeiter. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Mhm. Und wenn man Kosten sparen kann, gibt es mehr Bonus?
Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Also der Bonustopf von uns hängt überhaupt nicht mit den Kosten zusammen. Er hängt auch nicht mit den Mitarbeitern direkt zusammen, sondern er hängt mit den Resultaten zusammen, die wir machen. Und ich glaube nicht, dass der sich wegen einem Prozent Kosten, die wir pro Jahr sparen, es ist ein Prozent, es ist nicht hunderte von Prozent, aber das ist 1%, dass man wegen dem auch nur irgendwo eine Lohnvariation hat.
Mhm. Wie ist denn so die Bonuskultur bei der Winterthur, AXA Winterthur, Entschuldigung?
Ich kann mit beidem leben.
Was haben Sie da für eine Bonuskultur? Wie sieht die aus? Das ist auch immer ein Thema, das im Zusammenhang mit der Finanzbranche genannt wird.
Also wir werden auch überwacht von der Finanzmarktaufsicht. Die grossen 5 Versicherer werden wie Banken angeschaut, müssen jährlich einen Rapport machen. Es sind etwa 40 Seiten, die man schreibt, um zu erklären, wie das Lohnsystem ist. Und ich probiere immer der Finanzmarktaufsicht zu sagen, es ist ein bisschen hinfällig, darüber Berichte zu verfassen, wenn man sieht, was Durchschnittslöhne bei uns sind und was Fixlöhne und die Boni sind. Also wenn man das jetzt anschaut, hat man zuerst einmal Commission, Provisionen bei uns, auf dem Kicker gehabt und gesagt, das ist ziemlich verdächtig, weil Provisionen, das kann ja beliebig sein. Ja, wenn bei uns ein Mitarbeiter durchschnittlich, und ich rede jetzt von denen, die Provisionen bekommen, etwa 120'000 Franken verdient, ist das im Verhältnis zu denen, die sie meinen, nicht gerade unbedingt betrachtenswert?
Da komme ich jetzt nicht raus.
Ja, sie probieren ja herauszufinden, wie hoch sind Boni und so weiter. Wenn der Gesamtlohn bei 120'000 Durchschnitt liegt, kann der Bonus ja nicht gerade viel höher sein. Und damit bin ich der Meinung, sollte man wirklich, und da habe ich eine klare Meinung, wenn Boni 50 Millionen sind und Ähnliches, was man in der Zeitung lesen kann. Ob sie so viel sind, weiß ich im Übrigen nicht, aber nehme ich an, das stimmt ungefähr in der Zeitung. Da bin sogar ich dagegen. Ich finde das unmöglich.
Finden Sie das unverschämt?
Ja, ich finde das unmöglich.
Ja.
Was da finde ich, denn? Das ist das Geld an und für sich dem Aktionär weggenommen. Weil das Geld gehört dem Aktionär. Und es gehört ganz sicher nicht dem einzelnen Mitarbeiter. Das finde ich unmöglich. Aber wenn der Durchschnittslohn 126'000 ist, ist das halb so tragisch, glaube ich. Das sind normale Löhne wie andere. Also die Versicherungsindustrie hat das Phänomen nicht. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen langweiliger Versicherungsindustrie und attraktivem, ehemals attraktivem Banking. Es hat auch nachgelassen.
Also dort ist Kultur auch, würden Sie sagen, ganz eine andere?
Es ist sehr bodenständig, wie in jeder anderen Schweizer Firma auch.
Ja. Wir werden ja abstimmen über die 1:12 Initiative, die Jungsozialisten genug Unterschriften zusammengebracht haben. Da geht es darum, dass die obersten Managerlöhne nicht mehr als 12-mal mehr dürfen, also höher sein als der tiefste Lohn vom tiefsten Lohnempfänger. Ja, ich nehme an, Sie finden die Initiative wahrscheinlich nicht so eine lässige. Oder täuscht das? Finden Sie den Ansatz
einen guten? Ich finde es ungefähr gleich uncool, wenn ich das Wort brauchen darf. Wie als Walliser, wo ich gesagt habe, Gurtobligatorium, Helmobligatorium und das alles, bin ich auch dagegen.
Weil unliberal?
Das hilft nichts.
Aha.
Weil wenn man liberal ist, lässt man das die Leute entscheiden und die Leute entscheiden meistens richtig. Weil sie entscheiden nämlich für sich selber, um ihr Leben zu schützen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es sinnführend ist oder zielführend ist, zu sagen 1:12, sondern man würde gescheiter mal mit, ich sage jetzt mal, mit diesen 20 Leuten in der Schweiz, vermutlich sind es 30 oder 20 oder irgendetwas, die meinen, sie müssen übermässig viel verdienen, einmal reden und sagen, ihr gefährdet den Arbeitsfrieden.
Das hat man sicher versucht.
Ich bin nicht überzeugt. Weil die gefährden wirklich den Arbeitsfrieden. Weil in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern, ist ja die Schere nicht so gross. Also wenn man Deutschland anschaut, Frankreich anschaut, ist die Schere zwischen einem Sachbearbeiter und dem Direktor extrem hoch. Das ist bei uns nicht der Fall, weil
sagen,
die Speltis, die Sie vorher angesprochen haben geschaut, dass das in einem normalen Rahmen ist, weil sie sehr patronal gedacht haben. Ja. Oder sie haben geschaut, dass die Verteilung einigermaßen vernünftig ist. Jetzt in unserem Fall zwischen Kunden, zwischen Aktionär, zwischen Mitarbeitern hat man geschaut, dass es vernünftig verglichen, ausgeglichen ist. Und das ist heute in gewissen Branchen und in gewissen Geschäften nicht mehr ganz so der Fall. Und das ist wirklich gefährlich. Weil das führt nachher zu Auswüchsen wie 1:12 oder was auch immer.
Aber müssen Sie ja vom Prinzip her für die Initiative sein, oder?
Nein, nicht. Überhaupt nicht. Weil ich glaube, die Vernunft des Menschen ist so gross, dass man einsieht, dass man das nicht machen kann. Und im Übrigen, wenn man jetzt schaut, was passiert ist, es hat sich massiv bessert schon.
Hat aber viel müssen ins Rutschen kommen
schon
mit der UBS
durch, zum Beispiel. Schon nur durch die Krise ist es jetzt langsam runtergekommen. Und ich glaube, es wird auch einen Wechsel geben in den Führungen. In den Verwaltungsräten wird es einen Wechsel geben. Und das wird helfen, dass die Löhne auf ein vernünftiges Niveau kommen. Weil es ist nicht unverschämt, dass jemand einen guten Lohn hat, der viel leistet und etwas macht. Es ist einfach unverschämt, dass jemand meint, er müsse einen Lohn haben, der in keiner Relation ist zu irgendwelchen Tätigkeiten.
Aber die Leute haben ja auch dazu geführt, dass es heute unglaublich viele Regulierungen gibt. Auch die Versicherungsbranche ist davon betroffen. Ja. Was heisst das für DAXA Winterthur eigentlich, die zusätzlichen Regulierungen, jetzt ausgelöst durch Finanz- und
Wirtschaftskrise? Tatsächlich Kosten.
Wo?
Man tut dann irgendwelche Heerscharen von Juristen und Mathematikern anstellen, die das alles überprüfen. Wenn ich an einen Swiss Solvency Test denke, wo in Europa Solvency 2 würde heissen, aber die Schweiz etwas Separates muss machen für Versicherung, dann tut man einfach ein paar Juristen anstellen und ein paar Mathematiker anstellen, die das Ganze durchachern und machen und Berichte fertigstellen. Das ist ziemlich ellenlang. Also alles, was man ständig reguliert, braucht auch mehr Personal, braucht verschlingt Kosten, die nichts bringen. Mhm. Das sind keine produktiven Kosten, die eingesetzt sind. Und das finde ich effektiv schade. Mhm. Weil die Leute könnte man besser einsetzen als Berichte schreiben für irgendeine Aufsichtsbehörde.
Okay. Jetzt hat DAXA Winterthur immer sich auf die Fahne geschrieben, oder schreibt sich heute noch, dass sie verantwortungsvoll umgehen will. In jeder Hinsicht. Also verantwortungsvolle Unternehmensstrategie ist ihnen sehr wichtig. Und unter anderem ist zu lesen, die AXA propagiert Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Umwelt, Gesellschaft und Aktionär. Mich hat ein bisschen stutzig gemacht, die Mitarbeitenden kommen zuerst, die Aktionär am Schluss. Ist das nicht in den meisten grossen Firmen umgekehrt? Also jetzt nicht auf sie bezogen, dass man zuerst an die Aktionäre denkt und am Schluss an die Mitarbeiter?
Ich glaube, wenn man die ganz, in meinen Augen, richtige Reihenfolge machen würde, käme zuerst der Kunde.
Aha.
Weil in gleich was für eine Firma das man ist, alles, was man macht, braucht einen Kunden, es braucht einen Abnehmer, es braucht jemanden, der es finanziert. Mhm. Und wenn man zufriedene Mitarbeiter hat, hat man zufriedene Kunden, und zufriedene Kunden hat man zufriedene Mitarbeiter, es hat eine Relation zusammen. Und ich finde, das ist das wichtige Spiel. Und wenn es diesen zwei gut geht, geht es in der Regel dem Staat, weil er nämlich Steuern bekommt, und dem Aktionär gut, weil er eine Dividende bekommt. Wenn man zuerst den Aktionär herstellt und zuerst den Staat herstellt, hat man noch lange nichts verkauft. Mhm. Also ich bin mir noch der Meinung, der Kunde ist im Zentrum und der Mitarbeiter, und die zwei füttern nachher die anderen. Mhm.
Ist aber schon so, dass man in der globalen Wirtschaft, wenn man es ein bisschen beobachtet, und man hört halt vor allem auch von den negativen Beispielen, man denkt zuerst an die Aktionäre. Zuerst muss man die befriedigen und dann kommt alles andere. Der Gewinn, der Profit steht zuerst.
Wahrscheinlich hat es mal so in den 90er Jahren in Amerika genau so getönt. Ich glaube, die Zeit ist vorbei.
Denken Sie?
Ja, ich glaube, die meisten Firmen haben inzwischen ein klares Verhältnis und sind Kunden ausgerichtet und probieren, den Kunden das Richtige zu machen und den Mitarbeiter. Und der Rest ergibt sich.
Dann heisst das auch, dass die Finanzkrise sich auch bald wieder erholen, wenn wir so viele vernünftige Menschen, viele vernünftige Unternehmer haben auf
der Welt? Nein, das wird es nicht, weil die Finanzkrise ist nicht das Problem der Unternehmen, sondern es ist das Problem der Staaten im Moment. Mhm. Und die Unternehmen können dort nicht viel machen. Es ist, das Mal ist es eine Finanzstaatskrise und nicht eine Finanzwirtschaftskrise. Und das ist die Schwierigkeit der ganzen Geschichte.
Und wie fest ist die AXA Winterthur oder hat AXA betroffen von dieser Krise? So viel ich weiss, nicht sonderlich stark? Oder?
Also wir sind vielleicht nicht gerade die Exponiertesten in der ganzen Sache, aber selbstverständlich haben wir Kapitalanlagen, und die Kapitalanlagen haben heute eine sehr kleine Rendite. Also wenn man sieht, dass die 10-jährigen eidgenössischen Bonds bringen noch 0,5%, das ist extrem wenig. Also wenn man in der Schweiz will anlegen, bringt es praktisch nichts mehr. Also muss man ins Ausland gehen, dann hat man das Währungsrisiko. Es ist nicht ganz so einfach. Mhm. Also und in südlichen peripheren Staaten sollte man vielleicht nicht maximal investiert sein, sprich Griechenland, und Spanien, und Italien und Portugal. Also wird es immer eingeschränkter, und trotzdem muss man ja das Geld irgendwo anlegen, weil der Kunde will einen Return haben, sie wollen einen Pensionskassen-Return haben und so weiter. Und das ist nicht mehr ganz so einfach. Also dort ist man sehr stark exponiert, und zwar als AXA-Gruppe in diesen 60 Ländern vertreten, aber auch wir aus der Schweiz raus, weil die Kapitalanlagen, die wir machen für Kunden, die kann man in der Schweiz gar nicht machen. Also man muss außerhalb von der Schweiz die machen.
Mhm.
So sind wir betroffen.
Okay, gut. Aber es klingt so, jetzt mindestens nicht so dramatisch und eben harte Sparmaßnahmen, Umstrukturierungen stehen nicht an.
Wir umstrukturieren nichts, wir kontinuierlich verbessern, wie ich vorher erklärt habe. Das ist mir viel wichtiger, dass man jedes Jahr das Beste daraus macht und nicht irgendeinen grossen Klapf machen muss. Mhm. Weil wenn man ständig auf Vordermann ist und ständig dass die Prozesse verbessert, dann hat man das Problem nicht, dass man irgendwann einmal 10'000 Leute auf die Straße stellen muss. Also mhm. können wir gar nicht, wir haben nicht so viel, aber sagen wir mal, es gibt andere Firmen, die das verkünden.
Ja, genau. Jetzt ist Umwelt ist für Sie auch noch ein wichtiges Thema. Inwiefern sind Sie da engagiert?
Es gibt ja da verschiedene Sachen. Das eine ist, was machen wir selber? Mhm. Und das andere ist, geben wir Anreize für Kunden? Das sind ja die zwei Sachen, die wir beeinflussen können. Und ich glaube, wir haben richtigerweise zuerst bei uns selber angefangen.
Das heisst?
Darum habe ich gesagt, am Sonntag ist nicht schon lustig im Büro, weil es nämlich kalt ist. Der Täter sitzt irgendwo da vorne, stellt dann die Heizung ab. Oder zu Recht im Übrigen, wenn niemand da ist, muss man auch nicht heizen. Also wir haben angefangen, Heizverbrauch runterfahren, Wasserverbrauch runterfahren. Ich bin ein Papierverbrauch runterfahren.
Genau, ja. Wie viel Papier haben Sie, seit Sie am Drücken sind?
Mein absolutes Hobby. Also ich
papierloses Büro?
Also ich habe ein papierloses Büro inzwischen. Ich habe es geschafft.
Mit
nach,
iPad?
Nach 20 Jahren habe ich es geschafft. Vor 20 Jahren habe ich gesagt, irgendwann schaffe ich es. Ich habe fast nicht mehr daran geglaubt.
Aber und gibt es da Direktiven für die Mitarbeiter?
Es gibt ganz klare Direktiven, aber man muss nicht ein papierloses Büro sein wie ich. Aha. Das wäre sehr diktatorisch. Also es ist nicht so, sondern der einfachste Weg, um nicht mehr zu drucken, ist, wenn man den Mitarbeitern den Drucker wegnimmt. Es ist ziemlich einfach. Also es gibt Druckerkonzepte. Und wenn man zum Beispiel sagt, wir haben nur noch einen Farbdrucker pro Haus, dann wird nicht mehr farbig gedruckt. Mhm. Weil der Farbdrucker jetzt in meinem Haus wäre im sechsten Stock und kein Mensch läuft vom ersten Stock bis zum sechsten Stock.
Ja, es gibt ja einen Lift, oder? Der braucht dann Strom. Und
ich
dann
würde eben dann zu Fuß gehen. Oder?
Oh, Sie?
Ja, es gibt sehr viele Mitarbeiter, die zu Fuß laufen bei uns in Stöcken. Okay. Ich wundere mich immer wieder. Also ich finde das noch vorbildlich. Es hat auch noch viele, die mit dem Velo kommen.
Sie haben auch schon Aktionen durchgegeben, wo man das propagiert und fördert.
Genau.
Und
sowieso aber also ich sage, man kann mit ganz einfachen Methoden, wie es gibt keinen Farbdrucker mehr oder nur noch einen pro Haus, es gibt nur noch einen Drucker pro Gang und es hat in dem Büro keinen Drucker mehr. Die Leute laufen nicht raus und drucken, das macht niemand. Oder?
Also haben Sie die jetzt abgeschafft? Oder haben Sie das
nein, es hat noch. Es hat pro Stock hat es noch einen bis zwei Drucker. Also das hat auf 100 Leute irgendeinen Drucker. Oder so. Das ist wunderbar. Mhm. Und das ist, man gewöhnt die Leute daran. Mhm. In mein Büro kommt niemand mehr mit Papier. Am Anfang haben die Leute geglaubt, sie müssen immer noch mit dem Papier kommen.
Also kommt jeder mit dem iPad?
Noch für mich ausgedruckt und da hast. Und ich habe immer gesagt, die Sitzung findet heute nicht statt, weil ich will das nicht. Und jetzt kommen die Leute mit ihrem Computer oder mit was sie auch immer haben.
Also schon ein bisschen diktatorisch.
Nein. Oder? Ein sanfter Zwang zur Ökologie. Das ist ein sanfter Zwang, oder? Das geht, okay. Das geht wunderbar, oder?
Gut.
Und dort tun wir wirklich innerhalb von der Firma, wir sind in Gottes Namen ein Dienstleistungsbetrieb und kein Produktionsbetrieb, damit ist bei uns auch die Möglichkeit sehr begrenzt. Also wir können nicht irgendwelche Kamine nicht mehr rauchen und so weiter. Also das ist sehr unspektakulär, was wir machen. Aber das, was wir machen können, probieren wir zu machen. Ich glaube, die Mitarbeiter machen dort ganz bewusst mit. Also es sind auch Lampen ausgewechselt worden, Sparlampen, alles. Und das ist alles funktioniert. Und dann kommt die zweite Frage, wie weit können wir unsere Kunden beeinflussen? Und das können wir ja praktisch nur, indem man Anreize schafft und sagt, also wir haben irgendwann einmal gesagt, ein Auto, das weniger als 140, was ich weiß nicht mehr, was es ist, Milligramm oder irgendetwas Ausstoß haben, CO2, die haben einen Rabatt. Mhm. Jetzt die Frage ist, ob wegen einem Versicherungsrabatt auf eine Prämie von sagen wir mal, durchschnittlich 1'000 Franken 10% Rabatt oder 15% wegen dem jemand ein anderes Auto kauft, ist wahrscheinlich fraglich. Aber es ist immerhin ein Versuch, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Man macht Werbung dafür, dann sieht man das auch wieder. Also wir können dort probieren. Mhm. Das ist ein Zweig, den man probieren kann. Nachher kann man probieren, was wir auch machen und eingeführt haben. Man kann sagen, so die Investments probieren wir so zu legen, dass sie nachhaltig sind. Das kann man auch machen, da kann man Regeln aufstellen. Mhm. Also es gibt Sachen, die wir können, aber wir sind, sagen wir mal, nicht der grösste Sünder, weil wir ein Dienstleistungsbetrieb sind, dann kann man auch nicht so spektakuläre Sachen machen. Aber die wir können, die machen wir.
Doch Signal setzen.
Also das probieren wir alles zu machen.
Mir gefällt das Wort sanfter Zwang noch gut, weil ich komme nämlich jetzt auf das Thema Frauenquote.
Das ist ein gutes Thema.
Zurzeit wird ja in der EU heiss darüber diskutiert. Die EU-Kommission hat eine Gesetzesvorlage präsentiert, wonach bis ins 2020 2 von 5 Verwaltungsratsposten besetzt sein durch Frauen. In der Schweiz ist es ebenfalls jetzt wieder aufgeflammt, weil die FDP-Frauen, die sich lange gegen das Thema gesträubt haben, wie verrückt, haben jetzt gefunden, wir müssen etwas machen, es passiert eben einfach doch nichts oder zu wenig. Mindestens bei den bundesnahen Betrieben sollen jetzt durch Frauenquoten mindestens mal in den Verwaltungsräten eingeführt werden, SBB, SRG, Swisscom, Post, also all die Betriebe. Jetzt, wenn man ja von einem verantwortungsvollen, verantwortungsbewussten Betrieb wie der AXA Winterthur redet, der ja wirklich offenbar Verantwortung will übernehmen, und auch der schafft es nur, im Verwaltungsrat, wo 9 Personen sind, 2 Frauen einzusetzen, und zwar in diesem Jahr fängt. Und in der Geschäftsleitung mit 10 Personen ist genau eine Frau. Wenn es nicht einmal die AXA Winterthur schafft, in der Schweiz dort die Gleichstellung voranzutreiben, wie soll denn das ohne Quote gehen?
Also zur Quote habe ich meine Standardmeinung, ich möchte nie ein Quotenmann sein. Dann hoffe ich auch, dass die Frauen keine Quotenfrauen möchten sein. Ich finde das unmöglich, also ich möchte das wirklich nie sein.
Damit sagen Sie aber, es gibt keine Frauen?
Doch, aber ich bin der Meinung, man muss Frauen fördern. Man muss alles machen in einem Betrieb, um das Fundament herzukriegen. Man muss auch nicht vergessen, wenn man kein Fundament an Frauen hat, kann man nicht einfach plötzlich sagen, so und jetzt die oberste Etage, 10 Leute, 10 Frauen. Das
also
macht
Sie
wenig
haben das
Sinn.
Fundament gar nicht?
Also wir sind am Bauen vom Fundament und wir haben es jetzt immerhin geschafft, von 0 auf 2 Frauen. Das ist nicht so schlecht, oder? Ja, das ist ein guter Anfang. Wenn wir
das
jetzt
ist relativ,
wenn
oder?
Wir in dem Rhythmus würden weiterfahren, sind wir in 5 Jahren nur noch Frauen. Also wir nicht, sondern Sie dann, oder? Das ist immerhin, oder? Also, es ist von 0 auf 2 ist nicht so schlecht und ich bin sehr noch stolz auf die 2 Frauen, die wir haben, weil es sind beides keine Quotenfrauen, sondern hochqualifizierte.
Eine davon ist die Altbundesrätin Ruth Metzler, oder?
Ja, und die andere ist die Wanda Eriksen. Beides hochqualifizierte Frauen und ich bin stolz, dass wir die Frauen haben können anziehen.
Vielleicht können Sie noch ein Wort zu der Frau Eriksen sagen?
Sie kommt von der PwC, ist dort Partnerin gewesen, hat lange Versicherungsunternehmen beaufsichtigt, ist also sehr qualifiziert. Ursprünglich, ihre Eltern sind Schweizer gewesen, sind ausgewandert nach Amerika. Sie ist zurückgekommen, schauen, wie das Land aussieht von ihren Eltern, ist geblieben und hat einen Dan Curato Eriksen heisst. So etwas ist die Geschichte gegangen. Also, und sie versteht Schweizerdeutsch.
Ah, sehr schön.
Wenn sie auch lieber Englisch redet, aber okay. Sie versteht Schweizerdeutsch.
Gut, also Sie sind stolz jetzt auf die Quote?
Nein, nicht auf die Quote, sondern auf die Frauen, die wir haben.
Auf die Quote, auf den Anteil Frauen
im Verwaltungsrat. Auf die Nicht-Quote-Frauen bin ich stolz. Oder? Und ich möchte wirklich auch weiterhin daran arbeiten, dass wir dort mehr haben. Wir haben nämlich effektiv in der Mitarbeiterbasis ist es halb-halb. Also dort stimmt es. Und nachher kommt man zu den unteren Kadern, dort ist es noch 30% Frauen. Oder? Nachher in der Vizedirektorin ist es dann nur noch etwa 20 und bei der Direktorin ist es dann etwa noch 10. Also es nimmt laufend ab und das ist schlecht. Oder?
Okay, liegt aber das denn jetzt an den Frauen oder liegt das daran, dass die Frauen nie lang nicht gefördert worden sind?
Also ich
glaube, Sie haben jetzt auch einen Haufen Erfahrungen gesammelt.
Also als ich noch jünger war, hat niemand sich gross darum gekümmert und geachtet. Also der Wandel in den letzten 10 Jahren ist, glaube ich, extrem. Also erstens hat es viel, viel mehr Frauen, die eine hervorragende Ausbildung haben als früher. Also heute sind ja mehr als die Hälfte der Universitätsabgänger sind Frauen.
Aber das gehört mir jetzt auch schon ein paar Jahre, oder?
Ja, aber dann sage ich, also man hat ja nicht vor 20 Jahren angefangen, das zu machen, sondern man hat vor 10 Jahren angefangen. Man hat jetzt ein bisschen Basis gesetzt. Man bekommt jetzt auch Frauen in obere Charge rein. Und man muss, das ganze Umfeld muss stimmen. Also man muss genau das machen, dass man eine liberale, offene Vertrauensarbeitszeit hat, dass die Leute kommen und gehen können, wenn sie wollen, wenn die Arbeit gemacht ist. Man muss schauen, dass man Homeoffice macht, was wir ja auch anbieten, dass die Leute auch daheim arbeiten können. Gleichzeitig kommen sie nämlich auch von der Straße weg, vom Stau weg. Das ist mir auch noch ein Anliegen dabei, aber es hilft auch der Familie, wenn man daheim arbeiten kann. Es ist eine Frage von Teilzeitarbeit. Und zwar Teilzeitarbeit muss jetzt nicht nur für die Frauen sein, sondern die Männer müssen Teilzeitarbeit haben, damit die Frauen können einen grösseren Teil übernehmen können. Und dort sind wir wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal ein Geschäftsleitungsmitglied männlich mit Thomas Gerber, der 80% schafft. Er hat gesagt, einen Tag bleibe ich daheim.
Stürzt da nichts zusammen?
Das stürzt überhaupt nichts zusammen. Das ist ja das, wo es passiert nichts. Man hat ja immer Angst, irgendetwas, es passiert gar nichts. Sondern es funktioniert ja wunderbar. Und wenn man würde mal sagen, in einer Geschäftsleitung ist naheliegenderweise die Frau vermutlich in den meisten Betrieben im Personalwesen oder irgendwo. Und unsere Frau, die einzige, die wir haben, leider im Moment, ist verantwortlich für unsere 82 Milliarden Kapitalanlagen. Sie ist also die wichtigste Person. Und das finde ich aber auch noch gut. Das sind gute Beispiele, wo man sieht, es ist nicht Frauenquote, es ist nicht Gnade, du bist jetzt da, sondern du hast die wichtigste Funktion. Und das, finde ich, sind Signale, die man muss geben muss. Und nicht, Quote ist 20 oder 30 oder 40 oder 50 Prozent. Das hilft am Ende nicht.
Prognose, wann wird VR und GL eben in, sagen wir, zu 50% mit Frauen besetzt sind?
Das habe ich mal öffentlich gesagt, etwa dann, wenn ich in Pension gehe. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie lange ich noch arbeite.
Noch lang wahrscheinlich.
Eben.
Ja, jetzt sind Sie 56. Regulär wären es 9 Jahre, wenn Sie jetzt würden regulär in Pension gehen. Das wäre aber, also ehrgeizig.
Ja, aber das würde gehen mit jedes Jahr 2 Frauen.
Ja, okay. Also das haben Sie sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 2 Frauen?
Wenn ich gehe, hätte man 2 Geschäftsleitungen.
Dann müssten Sie aber jemanden rausrühren dafür, oder?
Das ist im Übrigen etwas, was man häufig vergisst. Es ist in der Tat so, dass man nicht 50-50 Frauen haben, nicht Männer rausgehen. Mhm. Also man tut immer so über Frauenquote oder irgendwas, das heisst Männer rausgehen. Und das könnte unter Umständen auch noch ein Widerstand sein. Mhm. Könnte ich mir schon noch vorstellen.
Ja, das wäre natürlich schon nicht so anständig, oder? Das wollen wir ja auch nicht.
Doch, das kann man durchaus machen. Aber es ist so, man muss sich das zu Ende überlegen. Halb GL Frauen heisst, die halbe Männer rausgehen. Mhm. Also nicht halbe Männer, sondern die Hälfte der Männer. Entschuldigung.
Ja, wenn sie Pension gehen oder dann eine andere Aufgabe finden, dann gibt es ja dann Platz.
Sie müssen das ist das Problem von dem in Pension gehen und warten, bis jemand in Pension freiwillig geht. Das ist ein riesiges Problem.
Schon?
Sie müssen genau an dem Tag die Frau, die richtige Frau, am richtigen Ort bereit haben. Mhm. Und das ist nicht ganz so einfach.
Das ist schwierig.
Also was wir gesagt haben, wir wollen auf jeder Liste, wo wir die Leute auslesen, also Kandidaten anschauen, wenn wir mindestens 3 Frauen drauf haben. Mhm. Nicht 10 Männer auf einer Liste und nachher sagen, der ist es, sondern wir wollen mindestens 3 Frauen drauf haben und nicht einfach Frauen, die wir auf der Straße gehen, anschauen oder auf dem Friedhof aufschreiben. Das könnte man ja auch. Wir wollen wirklich Leute haben, die wir auch anschauen können, die Sinn machen dort drauf. Das ist für mich extrem wichtig, weil nur so kriegt man es her.
Also wir vertrauen darauf, sie sind dran, sie arbeiten dran, sie haben sich Ziel gesetzt und wir werden dann wieder mal überprüfen. Vielleicht sitzen sie ja wieder mal im Stadttag bei uns und dann werden wir sie wieder fragen, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Oder wir werden es dann sehen. Vielleicht wird dann ja auch ihre Nachfolgerin da sitzen. Das könnte ja auch sein.
Das habe ich im Übrigen meinem Präsidenten auch schon mal gesagt. Ich habe gesagt, du müsstest dann überlegen, dass man, mein Enddatum kennt man ja, weil man weiss, wenn man 65 wird, das weiss man lange zum Voraus, nämlich 65 Jahre zum Voraus.
Gut, jetzt gibt es dann vielleicht ein flexibles Rentenalter und dann ist das alles wieder ganz anders.
Nein, der Herr Berse will ja die 58 eigentlich, wo man jetzt frühestens darf, aufsetzen. Also damit ist es dann doch eher 65. Aber dann, bis dann hat er jetzt eigentlich Zeit, sich zu überlegen, welche Frau das mein Nachfolger macht. Er hat gesagt, die Chance darfst du nicht verpassen. Gut, jetzt sehen wir mal, was er macht. Ich kann es dann nicht beeinflussen.
Wir lassen uns überraschen. Wir schauen, was die Zukunft bringt. Jetzt eines der nächsten Projekte ist der Umzug in den Superblock. Wird das der Fall sein? Wann werden all die Büro in der Altstadt geräumt sein und leer stehen, wenn die Winterthur zügelt?
Also die Büro in der Altstadt werden weder geräumt sein noch leer stehen, weil wir sind ja nicht nur in der Altstadt. Aber immerhin ist es so, dass es etwa 2014 ist.
Mhm. Aber es kann schon eine Geisterstadt geben, wenn all die Mitarbeitenden von der Winterthur zügeln, dann merkt man das wahrscheinlich in der Stadt.
Ich muss mal den Rudi anschauen. Es sind glaube ich 900 Arbeitsplätze, die wir haben, Grössordnung dort. Und wir haben irgendwo 2500 Arbeitsplätze in der Stadt. Also es ist die kleinere Zahl, die dort wird sein, als in anderen Gebäuden. Mhm. Und wir haben nicht im Sinn, aus unseren eigenen Gebäuden auszuziehen.
Eben, Sie werden Ihr Büro, so viel ich jetzt gehört habe, behalten.
So ist es.
Also Sie werden nicht Tür an Tür mit dem Mike Künzli im Superblock sein. Nein. Und mit ihm das Grossraumbüro allenfalls noch teilen, das er ja beziehen will.
Ich habe vor 2 Wochen mit ihm darüber geredet und habe ihm das schon gesagt, ich komme dann nicht. Also ich habe es seinem Vorgänger schon gesagt, aber ich habe es auch ihm gesagt. Ich habe gesagt, ich finde es toll, dass du gehst. Ich finde es ein gutes Zeichen im Übrigen. Mhm. Ich mache es aber nicht. Mhm.
Das kann man jetzt aber auch so deuten, dass der AXA Winterthur der Standort und die Stadt Winterthur gar nicht mehr so wichtig ist. Was haben Sie für ein Verhältnis als Firmenchef zu der Stadt?
Also für mich ist der Superblock immer noch in der Stadt. Einfach so, weil es nicht mehr so wichtig ist. Wir haben die meisten Mitarbeiter für uns arbeiten und die meisten wohnen in dieser Stadt und tun es nach dem 2014 auch noch. Also das Verhältnis wird das gleiche sein. Wir sind hinter der Stadt selber der grösste Arbeitgeber. Also die Stadt hat uns da massiv überholt, das ist halt so bei Verwaltungen. Wir sind wahrscheinlich der grösste Steuerzahler auch. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Stadt. Wir treffen uns regelmässig und die Stadt macht auch ab und zu etwas für den Wirtschaftsstandort Winterthur. Also ich finde, die Stadt setzt sich wirklich ein. Mhm. Die Stadt ist gewachsen, aber nicht nur an Personal, also an Personen, sondern auch an Firmen. Man hat es geschafft, Firmen anzuziehen. Man hat auch einen Bildungsstandort gemacht, was noch ziemlich wichtig ist, wo wir ja auch noch probiert haben beizutragen, damit man auch für Versicherungen etwas macht hier. Und ich glaube, die Stadt macht das gut und wir passen sehr gut zu dieser Stadt. Es gibt keinen Grund, dort wegzugehen. Und sollte mal irgendeinen Tag der Name Winterthur aus dem Logo rausfallen, wird heute kein Mensch mehr Emotionen haben. Das habe ich gestern im Zug erfahren vom früheren Marketingchef von uns. Ja. Zufällig getroffen im Zug. Er sagte mir, weißt du was, jetzt ist es so weit, dass es wahrscheinlich niemand mehr merken würde. Aber vor 6 Jahren wären die Emotionen extrem hochgegangen, wenn es wieder durchgefallen
ist. Würden Sie das bestätigen, da im Publikum? Keine Emotionen mehr? Schon noch, hä? So ein bisschen. Aber sicher nicht mehr wenig. So wie damals vor 5-6 Jahren. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Es gab keine Leute vor meinem Büro.
Keine Demonstration?
Nein, keine.
Okay. Jetzt, wie sieht es aus mit dem Engagement, so kulturell, sportlicher Art? So, vielleicht weiss, früher war die Winterthur-Versicherung sehr engagiert bei Pfadi Winterthur. Dann hat AXA Winterthur auch zum Beispiel das Casino-Theater unterstützt, taucht aber nicht mehr auf als Sponsor. Also die Clubkultur, Musikfestwochen und so, da ist die Winterthur nicht mehr sehr präsent. Hat das mit der Übernahme der AXA zu tun? Wird Nein. das stetig abnehmen?
Nein, es ist nicht so und es hat mit der AXA gar nichts zu tun, weil die AXA, AXA im Sinne von Holding Paris redet nicht mit, was wir in der Schweiz für Sponsoring machen. Oder in dem Fall, jetzt sind es ja Vergabungen und nicht Sponsoring.
Also da redet Ihnen der Herr Gastris nicht noch drei und zeigt,
Nein, er weiss, das nicht, wie viel, er weiss nicht, wie viel das ist und es interessiert ihn auch nicht und er kennt auch die Institutionen nicht, wenn ich ihm würde sagen, du, was meinst du zu einer Investition im Fotomuseum, würde er wahrscheinlich sagen, was ist das? Oder? Also man muss einfach schon ein bisschen dort realistisch sein und sagen, es macht keinen Sinn für einen Chef, aus Paris raus irgendwelche lokalen Befindlichkeiten zu machen. Es ist immer noch so, von allen Vergabungen, die wir machen, ist der grösste Teil immer noch der Stadt Winterthur. Also es ist immer noch massiv hier versammelt. Wir erlauben uns aber nicht 100 Jahre den gleichen Vereinen, Clubs und anderen das Gleiche zu geben. Mhm. Ich finde es im Übrigen auch gesund. Ich habe mit gewissen sogar selber darüber geredet. Erstens sollte man sich ein bisschen verbreitern, wenn man ein Verein ist. Und nicht nur ein Standbein haben, sondern nur ein Geldgeber. Das ist
also
sind
oft das Klumpenrisiko für viele Kultur-
extrem,
oder Sportveranstaltungen?
Das ist extrem gefährlich. Ja. Also ich habe damals sehr lange mit Pfadi darüber geredet, weil ich gesagt habe, ich würde euch ernsthaft anraten, das zu verbreitern, was sie auch gemacht haben und sehr gut gemacht haben. Weil es ist wirklich gefährlich. Ich habe das mit dem EHC Villar damals erlebt. Da hat eine gute Frau den Club gesponsert. Die sind national, sind Schweizer Meister geworden. Die Frau hat am anderen Tag gesagt, ich habe kein Geld mehr. Und der Verein ist zurück in die Drittliga.
Aber eben, AXA Winterthur hat sich schon zurückgezogen, massiv, bei vielen grösseren Veranstaltern,
wir
oder?
Wir haben uns in gewissen zurückgezogen und bei anderen haben wir wieder
Zum Beispiel, wo sind Sie stark involviert?
Also man muss fairerweise sagen, das, was Sie so Pfadi nicht mehr und so, das ist nicht wahr. Wir tun Junioren-Pfadi, wir tun EHC-Junioren, wir tun Fußball-Junioren, also wir haben uns wirklich dort sehr verbreitert.
Und also sie geben den Kuchen eher mit auf kleinere Beträge an mehr.
Ja, und eher auf Junioren, auf Allgemeinsport, Breitensport und nicht Spitzensport. Mhm. Weil was damals war, und ich tue das nicht falsch oder richtig anschauen, sondern man hat einfach einer Spitzenmannschaft in der National, im Handball, einen extrem grossen Betrag gegeben. Mhm. Und die ganz andere Stadt hat nichts davon gehabt, alle anderen Vereine auch nicht. Und ich finde das jetzt nicht gerade so gut. Umso mehr, dass ich persönlich der Meinung bin, dass Spitzensport sich auch ein bisschen selber tragen sollte. Mhm. Was hier definitiv nicht der Fall ist, hängt möglicherweise mit der Sportart zusammen. Es ist relativ schwierig, bei Pfadi Zuschauer herzukriegen, weil mit 400-500 Zuschauern, die die Hälfte noch nicht zahlt in der Regel. Es ist so. Es ist leider so. Ist es schwierig, sich über Wasser zu halten, dann ist man angewiesen. Aber vielleicht ist das auch nicht die Sportart, die unbedingt gesponsert werden muss. Mhm. Weil wenn sich niemand dafür interessiert,
also Sie sagen, Winterthur ist nach wie vor profitiert.
Ja.
Also, etwa gleich wie früher.
Es ist immer noch etwa 1,5 Millionen ist es noch in der Stadt.
Okay. Aber der Humor, das Lachen hat AXA Winterthur verloren, das Casino-Theater?
Nein, es gibt noch das Humorfestival in Arosa.
Eben, aber nicht da.
Also, ja, nein, wir sind eine schweizerische, eine weltweite, aber eine schweizerische Gesellschaft. Wir haben Kunden von Genf, Chiasso bis St. Gallen. Und dann das ganze Geld in der Stadt Winterthur einfach haben und alle anderen sagen, Entschuldigung, wir geben nichts, ist noch schwierig. Mhm. Also es ist auch falsch, abgesehen davon. Mhm. Weil wir haben nicht nur Kunden in der Stadt Winterthur. Aber wir sind hier daheim. Es ist immer noch der grösste Klumpen, den wir geben in der Stadt. Abgesehen davon, dass wir immer noch zweistellige Millionenbeträge Steuern zahlen. In der Stadt.
Also das Engagement ist nach wie vor ein grosses.
Ziemlich gross.
Ich möchte da darauf aufmerksam machen, dass Sie jetzt auch dürfen Fragen stellen oder am Herrn Ecker etwas, wenn Sie ihm noch etwas mit auf den Weg geben, dass Sie auch da dürfen deponieren. So kurz als Übergangsfrage, Herr Ecker. Wenn wir schon beim Humor jetzt gerade noch schnell gelandet sind, was bringt Sie persönlich zum Lachen?
Kein Humorfestival und kein Casino-Theater. Es ist definitiv so, am meisten lache ich eigentlich über mich selber.
Aha.
Ich finde das auch am fairsten im Übrigen, anstatt über andere Leute zu lachen. Und man macht pro Tag so viele komische Sachen, wo man sich ja muss in den Kopf langen. Und da ich jemand bin, der nicht sehr cholerisch ist, also ich raste nie aus, ich rufe nie aus und so, kann ich dann über mich lachen.
Aha. Haben Sie gerade ein Beispiel, das Sie jetzt gerade heute, gestern erlebt haben, über sich selber müssen lachen?
Also zum Beispiel habe ich gestern mit der Frau Kondukteur, ich weiß nicht mehr, wer weiblich sagt, muss immer aufpassen, ich weiß nicht, ob sie Kondukteur heisst.
Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt.
Also bei mir heisst sie noch so, wahrscheinlich heisst sie jetzt anders. Ein Bahnbegleiterin.
Zugsbegleiterin.
Ja, genau. Mit der habe ich probiert, mein elektronisches Ticket zu demonstrieren. Mhm. Es hat ziemlich lang gebraucht. Ich habe dann gesagt, sie soll doch neben mir Platz nehmen. Es war zufällig eine Wallisterin, dann hat sie das auch gemacht. Ich habe meiner Sekretärin gesagt, du mir kein Ticket lösen, weil das mache ich lieber selber, dann weiss ich, wo es ist. Sie hat es
das gemacht. Wäre ja Papier, oder?
Eben, das hat sie dann eben nicht gemacht, weil sie das weiss, dass sie nicht darf. Dann hat sie es probiert, irgendwie auf das Handy überzuschieben. Ich habe aber wirklich 5 Minuten gebraucht, bis ich es auf dem Handy gefunden habe. Und die ist da daneben gesessen und alle anderen denken, der alte Depp. Da musste ich über mich selber lachen, weil ich es wirklich nicht hergekriegt habe. Wir haben es am Schluss hergekriegt. Dann hat sie es dann nicht so gut einlesen können. Wir haben eigentlich zusammen es ganz lustig gehabt.
Sehr schön.
Das sind so Sachen, wo ich, oder wenn ich wieder mal mit dem Dörf umkehre oder so, dann kann ich lachen darüber.
Auch wenn es weh tut?
Das tut nicht weh, weil ich kehre stehend um.
Ah, okay.
Ja, mit dem TÜV fahrenderweise kehrt man ganz selten um. Man kehrt erst den um, wenn man fast steigt, dann macht es Pum, oder?
Okay.
Weil man vergisst, den Fuß abzutun oder irgendetwas.
Autsch.
Und darüber muss, da kann ich lachen.
Drüber. Okay, was macht Sie verrückt?
Das ist eine schwierige Frage.
Braucht es viel?
Eigentlich geht das nicht. Weil ich bin ein Mensch, der... Wenn jemand Fehler macht oder ich Fehler mache, dann bin ich der Meinung, dass man sie korrigieren.
Mhm.
Punkt.
Okay.
Und dann, weil ich habe mal jemanden erlebt als Finanzchef, der sehr cholerisch den immer ausgerufen hat und ich habe stundenlang probiert, dem zu erklären, dass der Fehler, der passiert ist, nicht besser wird durch das, dass man ausruft. Sondern man muss den Fehler korrigieren und zwar sofort.
Oder? Das ist vielleicht auch eine Frage der Selbstbeherrschung. Das können Sie vielleicht nicht alle so gut beherrschen wie Sie.
Oder vom Charakter. Oder von der Erziehung.
Sind Sie ein Gesegneter in dieser Hinsicht, kann man sagen?
Nein, ich hatte Eltern, die sehr ausgeglichen waren, die nie geschlagen haben, nie ausgerufen haben, die sehr liberale Erziehung hatten, das merkt man vielleicht heute noch, die gesagt haben, du musst dein Leben selber leben, aber du musst auch die Fehler selber ausbaden. Und dann lernt man mit dem umgehen.
Mhm.
Und dann habe ich so viel Sport getrieben und so viel Mal verloren, dass man wahrscheinlich irgendwann mit dem umgehen kann.
Vielen Dank, Philipp Ecker. Das sind Fragen an CEO von der AXA Winterthur. Alle Fragen beantwortet.
Ja, so detailliert, wie Sie fragen. Was will man da noch sagen?
Will man gar nicht mehr wissen.
Ja.
Sonst frage ich weiter noch vielleicht eine letzte Frage.
Das muss nicht sein.
Sonst können wir dann auch noch... Nein, sonst können wir nachher gerne zum Schluss kommen. Das machen wir sehr gerne. Dann trinken wir noch eins miteinander. Aber... Eine Frage ist noch, Sie sind wie gesagt aus dem Wallis, wohnen seit 9 Jahren, sagen Sie, sind ja 2003 zu der Winterthur gekommen. Sie sind ein Winterthurer, mal rein geschäftlich gesehen, das ist klar, oder? Bald nicht mehr, weil Sie dann ein Axianer werden Sie oder schon in der Seele schon einer sind. Sie leben jetzt in Winterthur, sind Sie auch ein Winterthur, was Ihre Wurzeln, Ihre Heimatgefühl betrifft? Fühlen Sie sich zu Winterthur daheim?
Also die Geschichte, die muss ich auch noch erzählen. Die ist ein bisschen komisch. die meisten hier drinnen wissen wahrscheinlich, wer der Urs Berger ist. Der Urs Berger ist ein Winterthurer, aber heute Präsident von der Mobiliar. Und wir sind zusammen lange bei der Balois gewesen und haben aber gleichzeitig dort aufgehört und sind weggegangen. Und dummerweise ist er auf Bern, wo ich eigentlich näher hätte hingehört von der Heimat. Und ich bin in seine Heimatstadt und ich habe ihm damals gesagt, Urs, weißt, das ist so eine verkehrte Welt, jetzt muss ich in das Sibirien.
Sibirien?
Ich habe Winterthur in Erinnerung mit Hochnebel und Industrieschnee. Hat es ihm übrigens
ist gegeben. Nicht falsch.
Es hat es gegeben, falsch. Damals. Oder? Und ich habe das so in Erinnerung gehabt und gesagt, nein, dorthin, also, das ist jetzt wirklich schwierig. Warum hat man mich gefragt, für dort hinzugehen? Warum habe ich doppelt noch Ja gesagt? Aus einem Kanton, wo es nur Sonne hat und Basel hat auch keine Nebel als Stadt, oder muss man fairerweise schon sagen. Heute, wenn ich fahre sehr viel Rennvelo, muss ich so sagen, heute, wenn ich mit dem Rennvelo über Hettlingen hinten rausfahre, bis gegen den Bodensee oder was auch immer, fahre ich auf Landstrassen, super asphaltiert, ohne jeglichen Verkehr. Ich habe noch nie verstanden, wieso dort kein Verkehr ist. Die ganze Welt ist verstopft und wenn man da hinten rausfährt, hat es kein einziges Auto. Ich kann am Sonntag, am Morgen von 10 bis 12 Uhr Velo fahren. Mir begegnet nichts. Es gibt nichts Schöneres als das. Es ist hügelig, es ist grün. Wenn man auf die Stadt runter schaut, ist es wunderbar mit den Tälern, die man sieht, mit den Wäldern. Ich spiele Golf im Goldenberg, wo auch gerade daneben dran ist. Und wenn man dort auf dem Hügel Golf spielt und rundherum schaut, auf Wandelfingen und alles, es ist ein Traum. Und wenn man am Abend zurückkommt und die Sonne untergeht, hat man das Gefühl, es ist Toskana.
Wow, das war jetzt aber ein Werbespot.
Das ist jetzt meine Heimat geworden.
Aha, ja, offensichtlich. Was ist Ihr Lieblingsort? Also Goldenberg, dort umeinander? Oder
also,
gibt es noch andere so Lieblingsorte?
Es ist, ja, ich habe, das ist ein bisschen eine makabre Seite von mir. Ich bin extrem gern auf dem Friedhof. Ich habe niemanden von mir, der dort auf dem Friedhof liegt. Also, es liegt niemand auf dem Rosenberg oben da auf dem Friedhof. Aber ich kann durchaus einmal, wenn ich finde, ich muss ein paar Meter laufen, eine Stunde auf dem Friedhof laufen. Mhm. Habe ich aber früher auch schon gemacht. Vielleicht kennt jemand den Friedhof von Morcote oder so. Das sind wunderschöne Sachen. Oder von Florenz, San Miniato. Also Friedhöfe sind etwas Faszinierendes eigentlich. Es tönt etwas komisch. Aber dort ist Ruhe. Dort ist so eine Art respektvolle Stille in der Regel. Man kann mit sich selber ein bisschen denken. Man läuft so an diesen Gräben vorbei. Man liest mal einen Namen oder eine Jahrzahl. Kommt einem vielleicht auch Sinn, dass man vergänglich ist. Also ich mache das extrem gerne. Es ist einer meiner Lieblingsorte. In allen Orten, wo ich gewohnt habe bis jetzt, ist immer der Friedhof. Jetzt wohne ich natürlich auf dem Friedhof praktisch. Also,
Sie wohnen
wenn, wenn ich mich hinter den Balkon runterkomme, bin ich dann schon fast im Grab. Oder? Es braucht nicht mehr so viel. Als ich die Wohnung bezogen habe, habe ich das auch gesagt. Ich habe gesagt, es schimmert ein bisschen nach am Friedhof. So alt bin ich noch nicht. Aber das ist einer meiner Lieblingsplätze, ist der Friedhof. Und der andere, muss ich schon sagen, ist effektiv, die beiden Goldenberge, hier das Restaurant Goldenberg mit dem Blick über die Stadt, das ist so wunderschön. Man sieht wirklich, wie die Stadt gebaut ist, wie sie verflochten ist und wie sie bewaldet ist. Wirklich schön. Und der andere ist effektiv der Goldenberg bei Dorf, wo man stundenlang über den Golfplatz laufen kann. Und man hat das Gefühl, man sei weit, weit weg von jeglicher Industrie und Stadt und dabei ist es 10 Minuten. Das ist also schon noch, das ist eine tolle Gegend.
Wunderschön. Ein Werbespot zum Schluss. Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Gesundheit und noch ganz langes Leben. Es ist noch ein bisschen früh, um das überhaupt zu sagen, aber wenn Sie den Friedhof schon ansprechen. Danke vielmals, Philipp Becker, dass Sie gekommen sind. Vielleicht gibt es dann gleich noch die eine oder andere Frage, die Sie da können, im Vierergespräch, Zweiergespräch noch austauschen. Herzlichen Dank.
Besten Dank, Frau Landolt.
Ich mache Ihnen gerne noch schnell einen Ausblick machen. Ja.
Radio Stadtfilter, 96,3 MHz. Wir hören uns!